War mal.
Wo Geschichte zum Abenteuer wird. Willkommen, liebe Entdecker. Heute öffnen wir ein salziges, schimmerndes Kapitel des Meeres. Ein Schiff voller Gold, Smaragde und Geschichten ruht dort unten. Und sein Name klingt wie ein Flüstern durch die Wellen. San José.
Manchmal kann ein einziger Funke ein ganzes Schicksal verändern. Diese Geschichte riecht nach warmem Holz, nach Salz und nach Geheimnis. Sie ist aufregend, aber freundlich erzählt, mit Platz für Staunen und Mitgefühl.
Ein winziger Küstenhimmel, eine karibische Nacht und plötzlich donnern Kanonen. Doch das Wichtigste geschieht nicht nur über, sondern auch unter Wasser. Dort wartet etwas, das Forscher seit Jahrzehnten suchen.
Es geht um Mut, Entscheidungen und um die Frage, was ein Schatz wirklich bedeutet. Diese Folge passt für neugierige Kinder und kluge Köpfe, die Abenteuer lieben und dabei sanft geführt werden.
Jemand kann diese Geschichte besser erzählen als wir. Jemand, der den Duft von Teer und Wind in Worte taucht, der jedes Plankenknarren hörbar macht und die Wahrheit behutsam bewahrt.
Also leinlos für eine Reise durch Zeit und Tiefe. Geschichtenerzähler, nimm uns mit an die Küste von Cartagena de Indias, dorthin, wo die San José ihren letzten Atemzug tat.
Cartagena de Indias, am Abend des 8. Juni 1708. Die Hitze liegt wie eine Decke über der Bucht. Salz brennt in der Luft. An der Reling der mächtigen Galeone San José glitzern Tropfen wie winzige Sterne. Matrosen ziehen Leinen straff. Das Tauwerk sinkt und aus dem Bauch des Schiffes dringt der dumpfe Geruch von Pulver und Teer. Am Rand des Horizonts stehen dunkle Silhouetten, fremde Masten, still wie lauernde Fische. Über allem schwebt das leise Zittern vor einer Entscheidung. Die San José gehört zur spanischen Schatzflotte, die von den Häfen der neuen Welt Richtung Heimat segeln soll. Doch draußen, vor der schützenden Stadt, wartet ein Gegner. Noch ist nichts geschehen. Aber jede Planke, jedes Seil, jeder Herzschlag spürt, dass diese Nacht Geschichte atmen wird. An Bord führt José Fernández de Santillán, der Graf von Casa Alegre, das Kommando. Er ist ein erfahrener Seemann der spanischen Krone, gewohnt, Verantwortung zu tragen. Im Norden kreuzt ein britisches Geschwader unter Charles Vaguer. Es ist Krieg, der spanische Erbfolgekrieg. Reiche Kronen und Häfen ringen um Einfluss. Die Schiffe werden zu Spielsteinen auf einem Brett, dessen Felder aus Wind und Wasser bestehen. In der Kapitänskajüte sind Seekarten ausgebreitet. Linien aus Tinte verbinden Häfen und Riffe. Ein Kompass klackt leise, wenn das Schiff sich bewegt. Die Männer wissen, was in den Laderäumen liegt. Eine Fracht, so kostbar, dass sie Blicke anzieht wie ein Leuchtturm die Nachtfalter. Die Reise des Schatzes beginnt weit im Landesinneren. In den Anden glühen Smaragde, aus den Musogruben grün wie tiefe Wälder. Silber aus Potosí und Gold aus Neugranada werden zu Barren und Münzen. Maultierkarawanen tragen die Lasten zur Küste nach Portobelo, wo Händler und Soldaten Zahlen zählen und Siegel drücken. Kisten wandern, verschnürt und beschriftet, auf starke Schultern und dann über schmale Planken in den Bauch der San José. Der Laderaum riecht nach Holz und Stoff, nach Metall und Hoffnung. Über allem stehen Gesetze und Listen, doch jeder weiß, solche Reichtümer rufen immer auch Gefahr herbei. Und im Meer kann eine einzige Welle, ein einziger Schuss, Jahrzehnte von Arbeit in die Tiefe reißen. Zum Schutz segelt die San José nicht allein. Mit ihr sind andere Galeonen der Flotte unterwegs, darunter die San Joaquin. Vor Cartagena de Indias will die Gruppe Schutz finden und Kräfte sammeln für die Weiterfahrt nach Havanna und schließlich nach Spanien. Doch vor der Küste der Insel Barú lauert ein britischer Verband. Masten stehen schwarz gegen den Abendhimmel und ein Ausguck legt die Hand schirmend an die Stirn. Die Zeit dehnt sich. Befehle fliegen über Deck, knapp und präzise. In der Ferne knackt Holz, wenn die fremden Schiffe den Wind nehmen und heranrücken. Es ist, als halte die Bucht den Atem an. Auf beiden Seiten messen Männer die Entfernung in Herzschlägen. Kanonen werden an die Pforten gefahren. Matrosen stopfen Ladungen, ziehen Zündschnüre. Auf britischer Seite klacken Flintenschlösser. Das Wasser unter den Kielen wird dunkel. Als der erste Schuss bricht, zuckt Licht aus Eisenmäulern. Rauch kriecht über Decks und brennt in den Augen. Die San Jose beantwortet Feuer mit Feuer. Kugeln singen, Splitter prasseln. Die Distanz schrumpft wie eine Schnur im Regen. Eine Galeone bäumt sich auf einer Welle, ein Segel reißt, Seile peitschen. Inmitten des Getöses hält der Kapitän an seiner Pflicht fest. Schützen, durchhalten, die Ladung und die Männer bewahren. Doch die See ist kein stiller Richter. Sie gibt, sie nimmt und sie entscheidet schnell. Im dichten Rauch, irgendwo zwischen Befehlen und Gebeten, trifft ein Schuss, der anders klingt. Tiefer, als würde ein Herz reißen. Unten, wo Fässer und Kisten lagern, wo Pulverfässer streng bewacht sind, fährt eine plötzliche Glut durch Finsternis. Ein Atemzug, dann ein Beben. Die San Jose explodiert. Holz und Eisen, Segel und Seile, Stimmen und Stille werden in eine tosende Wolke gerissen. Als der Rauch sich hebt, ist auf dem Wasser ein Kreis aus Trümmern, Öl und schimmerndem Staub. Das Meer schließt sich darüber, so als hätte es einen Schluck genommen. Die Nacht ist nicht einmal tief. Und doch ist eine Welt versunken. Nur wenige können sich an Planken klammern. Der Rest kehrt nicht zurück. Als die Wellen wieder sprechen, werden wenige Überlebende aus dem dunklen Wasser gezogen. Historiker nennen eine kleine Zahl, etwa 11 Menschen, die diese Nacht überstanden. Das britische Geschwader erbeutet ein anderes spanisches Schiff. Doch die große Beute der San Jose ist verloren. Ein Teil der Flotte entkommt. Eines der stärksten Begleitschiffe, die San Joaquin, setzt sich ab. Auf Decks werden Verletzte verbunden, Segel gepfählt, Pulver getrocknet. Und draußen, jenseits aller Laternen, sinken Münzen, Barren, Smaragde und Geschichten tiefer und tiefer, bis das Licht der Sterne sie nicht mehr erreichen kann. Jahrhundertelang ruht die San Jose in Dunkelheit, wahrscheinlich in mehr als 600 Metern Tiefe vor der Küste von Baru. Kühle Strömungen legen feinen Sand über Holz, Bronze und Keramik. Fische ziehen stumm an Bronzekanonen vorbei, deren Griffe in Form kleiner Delfine gegossen wurden. Oben ändern sich Flaggen und Könige, unten aber bleibt Zeit eine andere. Fischer erzählen sich flüsternd von einem Goldschiff und Schatzsucher zeichnen Kreise auf Karten. Doch das Meer bewahrt sein Geheimnis, so zuverlässig wie ein Tresor aus Druck, Salz und Stille. Im 20. Jahrhundert macht sich eine neue Art von Entdeckern auf den Weg. Ingenieure mit Geräten, Juristen mit Akten, Abenteurer mit Hoffnungen. Firmen melden Funde, zeigen Koordinaten, verhandeln über Rechte. Eine Gesellschaft in den frühen 80er Jahren beansprucht, die Lage des Wracks identifiziert zu haben, und es beginnt ein langer Streit mit Kolumbien. Es geht um Bergung, um Geld und um das, was Geschichte bedeutet. Aktenordner füllen sich, Paragraphen werden zu Kompassen. Doch solange niemand hinabtauchen kann, bleiben alle Zeichnungen nur Vermutungen. Der Ozean schweigt. Und das Schweigen wiegt schwer. Im Dezember 2015 meldet Kolumbiens Marine, ein Wrack in großer Tiefe sei lokalisiert worden. Sonarpunkte werden zu Bildern, Bilder zu Formen. Ein ferngesteuertes Tauchfahrzeug sinkt hinab wie eine neugierige Libelle aus Licht. Scheinwerfer gleiten über Kanonen, über Stapel von Keramik und über Münzen, die wie gefrorener Regen glänzen. Besonders verräterisch sind die Bronzekanonen mit Delfinverzierungen, ein Merkmal, das zur San Jose passt. Die Position bleibt streng geheim. An Deck eines Forschungsschiffes sehen Menschen, wie Jahrhunderte plötzlich näher rücken, bis man fast das Knistern der alten Taue hören kann. In den folgenden Jahren entstehen weitere Aufnahmen. 2022 zeigt die kolumbianische Marine neue, gestochen klare Bilder. Kanonen, Porzellan, Stapel von Amphoren. In der Nähe werden sogar weitere historische Wracks entdeckt, darunter ein älteres Holzschiff und ein späteres Segelschiff. Die Tiefe ist gnadenlos, doch die Technik tastet sorgfältig vorwärts. Ein Arm des Roboters streicht nicht über Dinge, er beobachtet nur. Jeder Zentimeter wird vermessen, jedes Fragment fotografiert. Die Tiefe bleibt ein eigener Kontinent. Doch die Verbindung nach oben ist nun ein leuchtendes Kabel, in dem Daten fließen wie aufsteigende Luftblasen. Mit den Bildern wachsen die Fragen. Spanien verweist auf den Schutz staatlicher Kriegsschiffe, der auch nach Jahrhunderten gelten soll. Kolumbien nennt das Wrack nationales Kulturerbe, Teil der eigenen Geschichte, die in diesen Gewässern geschrieben wurde. Eine frühere Bergungsfirma hält an Ansprüchen fest. Verträge, Urteile, internationale Regeln, all das bildet ein unsichtbares Netz über der Bucht. Historiker erinnern, Schätze sind nicht nur Münzen, sie sind auch Wissen. Jede Scherbe, jede Kanone, jede Planke erzählt, wie man segelte, kämpfte und lebte, und Wissen gehört allen, die fragen. Zwischen den glänzenden Münzen liegt eine andere Wahrheit. Der Reichtum der Kolonialzeit hatte einen hohen Preis. In Minen wie Potosí arbeiteten Menschen unter harter Last, oft unter Zwang, mit Kälte in den Knochen und Staub in der Lunge. Auch in den Smaragdgruben von Neugranada war Arbeit gefährlich und rau. Handel und Macht wuchsen, aber nicht jeder profitierte. Die San José trägt also nicht nur Metall und Edelsteine, sondern auch die Erinnerung an die, deren Hände den Schatz ans Licht brachten. Diese Erinnerung wiegt schwerer als Gold und verlangt Respekt. Selbst hier, wo das Meer jede Stimme leiser macht. Archäologen mahnen zur Geduld. Ein Fund von solcher Größe muss wie ein Archiv behandelt werden. Stück für Stück, Lage für Lage. Man hebt nicht einfach Gold, man hebt Beweise. Für Baukunst, für Handelswege, für das Leben an Bord. Internationale Organisationen erinnern daran, dass vorsichtige Forschung wichtiger ist als schnelle Gewinne. Wer zu hastig greift, verliert Zusammenhänge. In Wissenschaftslagern bereiten Fachleute Becken mit frischem Wasser vor, weiche Pinsel, Messgeräte. Noch liegt der Schatz unten. Aber die Sorgfalt ist schon oben angelandet. Wer Gegenstände aus der Tiefe hebt, muss sie retten, bevor sie zerfallen. Salz sitzt in Poren, als hätte das Meer Finger. Kommt Luft dazu, blühen Kristalle und Metall zerbröselt. Darum brauchen Münzen, Holz und Keramik ein Bad, oft über Monate, manchmal länger. Temperaturen werden überwacht, Wasser wird gewechselt, Messwerte werden notiert wie ein ruhiger Puls. Erst wenn ein Stück stabil ist, darf es erzählen. Dann zeigen sich Prägungen, Herstellerzeichen, manchmal sogar kleine Kratzer vom Alltag, als an Bord noch gelacht, gestritten und gearbeitet wurde. Kolumbien hat angekündigt, die San José behutsam zu erforschen und später ausgewählte Funde zu zeigen. Ideen für ein Museum in Cartagena de Indias liegen bereit wie sorgfältig gefaltete Karten. In den Nachrichten wird berichtet, dass eine erste Erkundungsphase begonnen habe, um Proben zu sichern und bessere Pläne zu schmieden. Zwischen allen Diskussionen bleibt der Ton gedämpft. Es handelt sich auch um eine Grabstätte. Manche Entscheidungen fordern deshalb nicht nur kluge Köpfe, sondern auch ein ruhiges Herz. Wenn die Scheinwerfer des Tauchroboters über den Meeresboden streifen, leuchten Ränder von Tellern auf, die lange im Dunkel lagen. Zwischen Keramikscheiben ruht eine Handvoll Münzen, als hätte jemand sie unterwegs verloren. Eine Kanone liegt schräg im Sand, halb umarmt von einem Seestern. Diese Bilder sind keine Schatzkammer im Märchenstil, sondern die Spuren eines endenden Tages. Sie zeigen, wie plötzlich alles wurde. Sie zeigen, dass Geschichte nicht nur in Büchern liegt, sondern auch dort, wo Fische vorbeiziehen und der Druck der Tiefe Worte verschluckt. Vor Baru ist das Meer tückisch und schön. Flache Riffe liegen wie schlafende Tiere unter der Oberfläche. Strömungen zupfen an allem, was schwimmt. In jener Nacht trieben Bruchstücke an Land und die Stadt Cartagena de Indias schlief unruhig, weil Donnern vom Wasser herüberrollte. Am Morgen danach erkannten die Menschen, dass ein Kapitel zu Ende war. Doch die See hat eine Art, Enden zu Anfängen zu machen. Sie nahm die San Jose auf und bewahrte sie für spätere Augen und spätere Fragen. Die Bedeutung dieser Geschichte reicht über Gold hinaus. Sie erzählt von Entscheidungen in stürmischen Zeiten, von Technik, die Vergangenheit berührt, und von Verantwortung gegenüber den Toten und den Lebenden. Sie zeigt, dass Wissen ein Schatz ist, den man teilen kann, ohne ihn zu verlieren. Historiker schätzen den Wert der Ladung heute auf sehr hohe Summen, wahrscheinlich mehrere Milliarden in heutiger Währung. Doch der größere Wert liegt in den Antworten, die aus Scherben und Metallklingen wachsen. Wer fuhr, wer kämpfte, wer bezahlte den Preis? Heute bewachen die Mauern von Cartagena de Indias, das Castillo San Felipe und die Stadtbefestigungen, Geschichten aus vielen Jahrhunderten. In Museen glänzen Münzen aus anderen Zeiten und in Archiven liegen Logbücher, die von Winden und Wellen berichten. Die San Jose fügt diesem Chor eine tiefe Stimme hinzu, die man nicht hört, aber fühlt. Wer an der Küste steht, sieht vielleicht nur ein ruhiges Band aus Blau. Unter diesem Band liegen Spuren, die darauf warten, behutsam gelesen zu werden. Der Name San Jose trägt den Klang von Pflicht und Hoffnung. Er steht für eine Fahrt, die nie endete, sondern weitergeht, als Forschung, als Erinnerung, als Streit um das Richtige. Aus einem Unglück ist ein Archiv geworden, das Geduld verlangt. Und Geduld ist eine seltene, kostbare Münze. Wer sie besitzt, kann Schichten heben, ohne Spuren zu verwischen. Dann zeigen sich nicht nur Reichtümer, sondern auch Zusammenhänge. So endet die Nacht der San Jose nicht im Vergessen, sondern in Fragen. Aus einem versunkenen Schiff wird eine Brücke zwischen Jahrhunderten. Oben messen Menschen, schreiben, bewahren. Unten ruht, was blieb. Und zwischen beiden spannt sich ein geduldiger Faden aus Licht, der zeigt, dass das Meer mehr als nur Wasser ist. Es ist Gedächtnis. Wer ihm zuhört, erfährt, wie Vergangenheit atmet. Leise, tief und wahr.